Es ist Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Friedlos, so heißt das neue umfängliche Buch des Marburger Historikers Eckhard Konze. Der Krieg ist in die Köpfe der Menschen zurückgekehrt, die Hoffnung auf eine friedlichere Welt hat sich zerschlagen, steht gleich zu Beginn darin. Wechseln sich in der Geschichte Krieg und Frieden einfach ab oder sind sie womöglich ineinander verwoben? Die Deutschen zwischen Kriegsgewalt und Friedenssuche, so lautet der Untertitel des bei DTV erschienenen Bandes. Von 1648 an, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, das nicht das Ende der Gewalterfahrung in Mitteleuropa war, bis zur Gegenwart, durch unterschiedliche Regime, Kriegstypen und Friedensschlüsse, entfaltet Konze die deutsche Geschichte. Hören Sie im Folgenden ein Telefonat mit Eckhard Konze. Diese Verbindung von Kriegsgewalt und Friedenssuche, wo wird dies am prägnantesten sichtbar?
Das wird im Grunde in jeder untersuchten Epoche sichtbar. Aber ich beginne beispielsweise schon im 17. Jahrhundert mit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der ja nicht einfach endet mit dem Westfälischen Frieden 1648, sondern diesem Friedensschluss geht eine lange Phase der Friedenssuche voraus, komplizierter Verhandlungen, während der Krieg sozusagen noch weiter andauert. Und genau das ist der entscheidende Punkt, dieses Ineinanderfließen von Krieg und Frieden, die Friedenssuche noch im Krieg, die Kriegsbeendigung, die dann auch über den offiziellen Friedensschluss hinausreicht. Also Frieden muss gestiftet, muss stabilisiert werden. Das zeigt sich im 17. Jahrhundert im Dreißigjährigen Krieg, aber das wird auch im 20. Jahrhundert deutlich, wenn man beispielsweise auf den Ersten Weltkrieg, auf sein Ende 1918 blickt, aber auch darauf, wie der Krieg in den Köpfen noch weiter reicht in die 20er Jahre, in die Zwischenkriegszeit hinein.
Weil Sie gerade diese beiden historischen Ereignisse, nämlich den Dreißigjährigen Krieg und den Ersten Weltkrieg, erwähnt haben, da gab es ja am Ende ambitionierte Friedensschlüsse, also die von Münster und Osnabrück 1648 und die Pariser Vorortverträge 1919. Oder ich habe den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, dass die sehr ambitionierten Friedensschlüsse immer weniger nachhaltig waren als die kleinen, in den Details liegenden, bei denen es immer auch darum ging, einander zu verzeihen und zu vergessen.
Das ist sicher richtig. Und die großen, ambitionierten Friedensschlüsse, die bedürfen eben erst recht gewissermaßen des gesellschaftlichen, des politischen Willens, um dann auch wirklich haltbar und stabil zu werden. Und im Grunde muss man, und das tue ich auch in diesem Buch, den Frieden, die Etablierung von Friedensordnungen als einen Prozess, einen Stufenprozess verstehen, der mit kleinen ersten Schritten beginnt, mit Waffenstillständen beispielsweise, aus denen dann allmählich gewissermaßen eine Art kalter Frieden entstehen kann, bevor möglicherweise oder eben auch nicht, auch dafür gibt es Beispiele, eine Friedensordnung sich entwickeln kann, die von allen Seiten, denn das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, akzeptiert werden kann. Frieden ist nicht nur der Frieden der Sieger, Frieden ist andererseits auch nicht nur der Frieden der Verlierer, sondern der Konsens gewissermaßen von Siegern und Verlierern führt zur Stabilisierung von Frieden und Friedensordnungen. Auch das lässt sich vielfach in der europäischen Geschichte beobachten.
Wo hat es denn gut geklappt?
Es hat gut geklappt, beispielsweise nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber in einer Situation, in der gewissermaßen auch an der Niederlage des Deutschen Reiches überhaupt kein Zweifel bestand. Das war im Grunde eine Voraussetzung für einen dann vergleichsweise stabilen Frieden, allerdings, das muss man hinzufügen, unter den Vorzeichen des Kalten Krieges, unter den Vorzeichen des Ost-West-Konflikts als extremer machtpolitischer Konfrontation, noch dazu unter nuklearen Bedingungen. Aber vergleichsweise gut hat es auch geklappt am Beginn des 19. Jahrhunderts. Die europäische Ordnung, die der Wiener Kongress 1814, 1815 am Ende des Zeitalters der napoleonischen Herrschaft, der napoleonischen Kriege etabliert, ist eine vergleichsweise stabile und auch dauerhafte Friedensordnung, weil sie auf dem Konsens, dem multilateralen Konsens der europäischen Mächte, der europäischen Großmächte errichtet ist, weil sie von Anfang an den Verlierer Frankreich einbezieht. Das gibt dieser Wiener Ordnung von 1815 eine erhebliche Stabilität und Dauerhaftigkeit.
Wir sprechen mit Eckart Conze, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Marburg, über sein Buch Friedlos, die Deutschen zwischen Kriegsgewalt und Friedenssuche. Keine Fortschrittserzählung, eher eine illusionslose Darstellung, weil in manchem Friedensschluss der nächste bewaffnete Konflikt bereits enthalten ist. Welche Rolle spielen bei der Suche nach stabilen internationalen Lösungen die konkreten politischen Akteure?
Politische Akteure sind wichtig, auch das Vertrauen beispielsweise zwischen individuellen Akteuren ist ganz wichtig, das zeigt sich immer wieder. Natürlich auch die schiere Beteiligung der Akteure ist wichtig. Bei der Pariser Friedenskonferenz 1919 war das Deutsche Reich überhaupt nicht beteiligt, beziehungsweise dann nur um die Unterschrift und unter den Versailler Vertrag zu setzen. Also individuelle Akteure und auch das Zusammenspiel der Akteure, dieser Akteure, das ist sicherlich wichtig. Aber diese Akteure handeln eben auch nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie sind selbst auch Teil ihrer politischen Umwelt, sind auch Akteure, die mit bestimmten Ideen ihrer Zeit in die Suche nach Frieden sich begeben. Das ist also wichtig und da stellen wir eben beispielsweise auch im Laufe des 19. und dann im 20. Jahrhundert fest, wie der Aufstieg moderner Massengesellschaften, auch moderner medialer Massengesellschaften, die Suche nach Frieden, das Friedensschließen erschwert, weil ganz andere Kräfte aus Gesellschaft, aus Öffentlichkeit auf die handelnden Akteure einwirken. Es ist viel einfacher, in Wien 1815 Frieden zu schließen, wo keine Gesellschaften, wo keine nationalen Öffentlichkeiten auf den Friedensschluss einwirken, als 100 Jahre später in Versailles, wo die modernen europäischen Gesellschaften nationalistisch aufgeladen eher zum Instrument der Friedensverhinderung als zur Unterstützung des Friedensschlusses werden.
Nun stellt sich die Frage, was könnte erfolgreicher sein? Ein interessegeleitetes Gleichgewicht großer Mächte, das wird auch heute immer wieder diskutiert bei den derzeitigen Eruptionen, oder dann doch die Durchsetzung universalisierbarer Rechtsnormen? Wo hat das eine funktioniert, wo das andere?
Also ich würde ja sagen, es käme darauf an, gerade auch in der gegenwärtigen Situation, das miteinander zu verbinden. Die Tatsache, dass Mächte politische Interessen, auch ökonomische, geostrategische Interessen verfolgen, liegt ja auf der Hand. Das ist auch nicht zu bestreiten. Aber es käme im Grunde darauf an, und das ist die politische, auch diplomatische Herausforderung, aus diesen Interessen und auch aus der Unterschiedlichkeit der Interessen trotzdem sozusagen den Versuch zu unternehmen, eine Konsensualität, auch bis zu einem gewissen Grade institutionalisierte Ordnung zu schaffen. Auch dafür gibt es Beispiele. Der Wiener Kongress, den ich bereits erwähnt habe, ist sicherlich ein Beispiel dafür. Also ich würde gar nicht einen zu großen Widerspruch sehen zwischen Großmächten und ihren Interessen und trotzdem sozusagen der Erfolgsaussicht in der Suche nach Frieden. Denn auch Großmächte mit ihren Interessen sozusagen haben ein Interesse an Frieden, das sollte man zumindest voraussetzen. Und aus dieser Situation, aus dieser Konstellation lassen sich dann doch auch Friedensordnungen, haltbare, einigermaßen stabile Friedensordnungen zumindest für eine gewisse Zeit entwickeln.
Der Historiker Eckart Conze. Sein Buch Friedlos, die Deutschen zwischen Kriegsgewalt und Friedenssuche, ist bei DTV erschienen. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.